Der Islam gehört zu Deutschland. Ein Satz 2006 vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble erstmals geäußert und dann vom damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff 2010 wiederholt. Ein Satz, der seitdem viel diskutiert wird und der in diesem Winter vom amtierenden Bundesinnenminister Horst Seehofer zurückgenommen wurde, als er sagte, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Professor Susanne Schröter, Sie als Direktorin des Ethnologischen Instituts der Uni Frankfurt und Leiterin des Forschungszentrums globaler Islam. Was stimmt denn für Sie?
Naja, schauen wir uns mal an, was Herr Seehofer wirklich gesagt hat. Er hat markig gesagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und danach hat er gesagt, alles bleibt beim Alten. Ja, also die Islamkonferenz bleibt, die Zusammenarbeit mit den muslimischen Verbänden bleibt. An der Politik der Bundesregierung ändert sich gar nichts, hat er gesagt. Also von daher muss man sagen, das war ein propagandistischer Schachzug, um die Medienaufmerksamkeit von seinem Konkurrenten in Bayern auf sich zu lenken. Und das ist ihm ja auch geglückt. Alle haben erwartungsgemäß aufgeschrien, die seine Meinung nicht teilen. Und schon hat er die Debatte wieder entfacht. Und dass wir eine Debatte haben, ist allerdings unbestritten. Egal, ob man jetzt sagt, jawohl, der Islam gehört zu Deutschland oder nur die Muslime gehören zu Deutschland, wie das unser ehemaliger Bundespräsident Gauck ja als Antwort auf Herrn Wulff gesagt hatte. Das sind alles Spitzfindigkeiten. Letztendlich kann niemand bestreiten, dass A, natürlich die Muslime, seit sie hier sind, seit den 60er Jahren, seit den Anwerbeabkommen, selbstverständlich zu Deutschland gehören und natürlich auch der Islam, den sie mitgebracht haben. Und dennoch ist es nicht ganz so einfach mit der Integration von Muslimen, viel schwieriger als mit der Integration anderer Bevölkerungsgruppen mit einer anderen Religionszugehörigkeit, weil es doch einen größeren Teil von Muslimen gibt, und zwar auch der organisierten Muslime, die ihren Islam als identitär begreifen im Moment. Ja, als identitär, als wichtigsten Marker einer kollektiven Identität und den sozusagen vor sich hertragen. Und diese Art von Islam, die da präsentiert wird, kollidiert natürlich in vielem mit dem, was man hier für gut und richtig hält.
Da wollen wir natürlich im Laufe des Gesprächs auch noch drauf eingehen. Sie haben das Anwerbeabkommen angesprochen in den 60er Jahren. Also es ist fast 60 Jahre her, dass die ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen und ihre Religion mitbrachten. Und inzwischen sind die Muslime ja die größte Minderheit in Deutschland mit fast 5 Millionen Menschen. Und trotzdem diese Diskussion über all diese Jahrzehnte, was ist da wann schiefgelaufen?
Nun, ganz am Anfang sind einige Sachen schiefgelaufen, ohne dass jemand etwas dafür konnte. Die Gastarbeiter, wie man damals gesagt hat, sollten ja nur für eine befristete Zeit hier sein, um Arbeitskräftemangel auszugleichen in bestimmten Sparten, in der Industrie vor allem, im Bergbau auch. Niemand hat damit gerechnet, dass diese Leute hier Bürger und Bürgerinnen werden. Weder die deutschen Politiker oder die deutsche Bevölkerung noch die Gastarbeiter selbst. Ich selbst habe Interviews gemacht mit türkischen damaligen Gastarbeitern, die mir noch erzählt haben, als sie nach vielen Jahren anfingen, überhaupt mal darüber zu reden, dass sie ihre Familie nachholen wollten. Da waren noch alle entsetzt und haben gesagt, willst du die Türkei verraten? Du kannst es doch nicht ernst meinen, dass du wirklich nach Deutschland willst mit allen. Wir wollen doch zurückgehen. Wir sind doch nur hier, um Geld zu verdienen, damit zu Hause der Traktor oder das Haus oder irgendetwas anderes bezahlt wird, was die Familie sich angeschafft hat. Also auch für die Gastarbeiter war das eigentlich nicht auf der Agenda, dass man hier bleibt, sondern das hat sich naturwüchsig entwickelt. So ist das bei Migrationen häufig, das ist auch nicht ungewöhnlich, dass man etwas vorhat und dann seine Pläne ändert und nicht mehr zurückgehen möchte, sondern im Gegenteil die Familie nachholt. Aber niemand war darauf wirklich vorbereitet und deshalb gab es auch keine Konzepte. Es gab keine Integrationskonzepte. Irgendwann war das natürlich klar, die Leute werden nicht zurückgehen. Dennoch gab es natürlich in Deutschland viele politische Akteure, die die Idee eines Deutschlands als Einwanderungsland weit von sich gewiesen haben. Das ist auch der Grund, weshalb wir bis heute kein Einwanderungsgesetz haben. Eigentlich nicht zu verstehen, muss man ganz ehrlich sagen. Nach über 60 Jahren auch gezielter Migration mit Anwerbung, dass man da immer noch kein Einwanderungsgesetz hat, ist nicht verständlich und ist auch absolut kontraproduktiv. Von daher würde ich sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es tatsächlich willentliche Versäumnisse. Da hätte man sich überlegen müssen, was sind eigentlich die Bedingungen der Einwanderung? Und das haben viele nicht machen wollen.
Und dazu jetzt eben nochmal die Geflüchteten aus vielen Teilen der Welt, die nochmal dazukommen zu denen, die sowieso schon nicht optimal integriert sind.
Ja, ganz genau. Wir haben ja jetzt eine ganz neue Welle von Zuwanderung, so will ich das jetzt mal bezeichnen. Und auch da ist völlig unklar, wer soll denn eigentlich bleiben und wer soll nicht bleiben, wer darf bleiben, wer darf nicht bleiben. Es herrscht meiner Meinung nach ziemliches Chaos. Die einen sagen, wir müssen die Familien der Leute nachholen. Sie sehen, das ist die gleiche Argumentation wie einige Jahrzehnte zuvor, damit sich die Leute besser integrieren. Die anderen sagen, ja, aber die sollen sich doch gar nicht integrieren. Die haben doch nur einen befristeten Aufenthaltsstatus beziehungsweise sind noch nicht mal anerkannt und nur geduldet. Also man kann sich offensichtlich nicht einigen, was wir im Moment für eine Situation haben und wie wir damit verfahren. Möchten wir jetzt einen Großteil der Menschen, die jetzt in den letzten Jahren, seit 2015 zu uns gekommen sind, möchten wir die hier einbürgern oder möchten wir sie nicht einbürgern? Möchten wir einen Teil einbürgern? Wenn ja, welchen Teil denn? Gibt es dafür irgendwelche Kriterien? Und was vielleicht noch die größere Frage ist, was machen wir eigentlich mit all den Menschen, die unter Umständen noch kommen wollen? Ja, wenn man sich Umfragen anschaut, auch in bestimmten afrikanischen Ländern, die nun nicht gerade von Bürgerkrieg gekennzeichnet sind, da sind natürlich viele junge Männer, die dort keine rechte Chance haben, Karriere zu machen, Geld zu verdienen, die der Meinung sind, sie könnten das in Europa tun. Und da müssen wir irgendeine Antwort drauf haben. Wollen wir das nicht? Und ich glaube, man scheut sich wirklich, da die Karten auf den Tisch zu legen, beziehungsweise fatalerweise ist das Thema Migration zum Schlachtfeld unterschiedlicher politischer Parteien geworden. Wenn die einen Hü sagen, sagen die anderen genau das Gegenteil.
Und es ist eben in die populistische Ecke ganz stark gedrängt worden, was dem Thema natürlich nicht zuträglich ist.
Überhaupt nicht. Ich muss aber auch sagen, das ist auch ein Versäumnis der großen Parteien, dass sie das Thema Einwanderung, Flucht, Migration, aber auch das Thema Islam häufig ausgespart haben. Bei der letzten Bundestagswahl war es überhaupt kein Thema. Das heißt, man hat das gesamte Feld der AfD überlassen, die sich natürlich gefreut hat. Ja, all diejenigen, die gesagt haben, hoppla, da passiert was, was vielleicht in die falsche Richtung geht oder ich mache mir Sorgen um meine Zukunft und keiner vertritt meine Interessen oder nimmt meine Bedenken ernst, da hat sofort die AfD gesagt, ja, aber wir sind doch diejenigen. Bis auf den heutigen Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das bei den Parteien nicht so recht ins Bewusstsein gerückt, dass man da einen wichtigen Teil der politischen Auseinandersetzung verweigert hat und sozusagen der AfD das Feld überlassen hat. Und da nützt es auch nichts, meiner Meinung nach, jetzt wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die AfD zu starren und rituell Distanzierungs- und Abgrenzungs- und Empörungsrufe laut werden zu lassen, wenn man nicht sieht, worauf eigentlich dieser Erfolg zurückzuführen ist.
Und dann diskutieren wir im Sommer 2018 unseren Nationalspieler Mesut Özil, der in die Kritik geraten ist, weil er vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hat veröffentlichen lassen und dann in der Erklärung nach der WM sagte, in den Augen von Grindel, also dem DFB-Präsidenten und seinen Helfern, bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen und ein Migrant, wenn wir verlieren. Inwiefern ist da was dran?
Ich muss sagen, das ist von Herrn Özil auch eine populistische Äußerung. Herr Özil ist nicht in die Kritik gekommen, weil die deutsche Nationalmannschaft so schlecht abgeschnitten hat und man ihm das zur Last gelegt hat, sondern Herr Özil ist in die Kritik gekommen, weil er übrigens zum wiederholten Mal Bilder mit dem türkischen Präsidenten gemacht hat. Vorher hat das keinen gestört. Das liegt natürlich auch daran, dass das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland ja auf einem ziemlich schlechten Stand im Moment ist. Und das liegt nun auch daran, dass Herr Erdogan die Türkei in eine islamistische Diktatur treibt, dass er die Opposition blutig verfolgt und dass er auch in Deutschland seine Politik mit Hilfe der türkischen Minderheit fortsetzt. Und in der Situation, wenn sich da ein Nationalspieler wie Herr Özil, der ja deshalb so hoch bezahlt wird, weil er auch eine Symbolfigur ist und hier auch natürlich Deutschland vertreten soll, wenn er sich dann so positioniert diesem neuen Diktator gegenüber, dass das natürlich nicht gut ankommt, das hätte er wissen müssen. Und das ist ihm auch zum Vorwurf gemacht worden, dass danach auch in den Fußballstadien, in den sozialen Netzwerken eine rassistische Hetze losgebrochen ist. Das ist unbestritten und das ist auch eine Katastrophe. Aber dennoch ist die Kritik an Özil eben keine rassistische gewesen, die offizielle Kritik in den Netzwerken und auf dem Fußballplatz, da gab es die natürlich. Aber die offizielle Kritik ist keine gewesen, die sich gegen einen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund richtet, sondern die hatte politische Hintergründe und die hatte eben den Hintergrund, dass jemand, der die Nationalmannschaft vertritt in seiner Position und damit gewissermaßen auch Deutschland vertritt, so ist die Fußballwelt ja aufgebaut, der kann natürlich nicht sagen, ich habe zwei Seelen in meiner Brust, sondern der muss sich dann in der Situation doch bekennen, wo er eigentlich hingehört. Das hat er dann im Nachhinein, er hat ja lange geschwiegen, versucht zu verschleiern und hat dann die Rassismuskarte gespielt. Und das kommt bei vielen sehr gut an, die sowieso der Meinung sind, es gibt hier einen überbordenden Rassismus. Und das sehen wir jetzt ja auch an der neuen MeToo-Kampagne. Und da ist jetzt Özil, der eigentlich einen groben Fehler gemacht hat, plötzlich ein Held geworden. Also das hat er geschickt gedreht, würde ich sagen.
Sie selbst haben, Frau Schröter, vor wenigen Wochen angefacht durch die Morde an jungen Frauen und Mädchen in Freiburg, in Kandel und in Wiesbaden, aber auch in der Erinnerung an die Ereignisse in der Silvesternacht 2015 in Köln und anderswo, als hundertfach Frauen sexuell belästigt wurden, das Thema Islam und Gewalt gegen Frauen in den Fokus gerückt und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was wollten Sie damit ausdrücken? Warum haben Sie das gemacht?
Na, ich habe mich nicht zum ersten Mal dazu geäußert, muss ich sagen. Das war jetzt in den Medien. Ich habe ein Interview gegeben bei dpa und das ist dann verbreitet worden. Natürlich sehr kurz, wie das bei dpa-Meldungen so ist. Daraufhin habe ich sehr viele empörte Zuschriften bekommen und selbst in meinem eigenen Bekanntenkreis gab es viel Kritik. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich länger erklären. Schreibe ich mal einen Artikel, einen längeren in der FAZ. Und das war auch so, aber es hat nichts geändert an den Reaktionen.
Bevor wir vielleicht auf die Reaktionen nochmal gehen, erstmal, ja. Um was ging es Ihnen?
Mir ging es darum, zu sagen, wir haben hier eine neue Situation durch Geflüchtete, die zum Großteil aus muslimischen Ländern kommen und ein Teil davon ist ganz offensichtlich patriarchal sozialisiert in einer Weise, die in Syrien, in Afghanistan, auch in Nordafrika vollkommen üblich ist. Ja, die ein Problem darstellt. Da gibt es NGOs, Frauen-NGOs, die sich genau gegen diese Art der Übergriffe im öffentlichen Raum zur Wehr setzen, seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt haben wir also genau dieses gleiche Verhalten, massenhafte Übergriffe von jungen Männern auf Frauen im öffentlichen Raum, auch bei uns. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Ja, wir haben eigentlich keine gescheiten Maßnahmen entwickelt, sondern es wird immer wieder abgehandelt unter, naja, Sexismus gibt's überall und den muss man grundsätzlich bekämpfen, was ja nicht falsch ist. Aber ich wollte sagen, eine Gesellschaft, die circa 1 Million junger Männer aufgenommen hat aus Ländern, in denen doch großteils andere Vorstellungen von Geschlechterbeziehungen, auch von den Rechten von Frauen und Mädchen herrschen, muss man in einer geeigneten Weise an die Hand nehmen, muss ihnen sehr klar erklären, wie die Spielregeln hier sind und muss sie auch verpflichten und muss da auch Maßnahmen entwickeln, dass sie sich daran halten, ja, damit so etwas nicht passiert. Also ich wollte eigentlich darauf aufmerksam machen, dass wir es hier nicht mit der gewöhnlichen sexistischen Pöbelei zu tun haben, die wir ja auch kennen, die kennen wir auf dem Oktoberfest, die gibt es auch Fasnacht mal. Da gibt es auch sexuelle Belästigung, aber nicht in dem Maß. Es gibt es nicht, dass eine junge Frau oder junge Frauen massenhaft in ganz normalen Situationen, in Einkaufszentren, in Schwimmbädern etc. umzingelt werden von Männern und dass man ihnen dann sozusagen an die Wäsche geht. Das kennen wir bei uns nicht. Und das habe ich beobachtet seit 2015, ist ein Problem gewesen, ist immer noch ein Problem, aber dadurch, dass es sorgsam verschwiegen wird, weil man Angst hat, dass das, ich zitiere jetzt mal, Wasser auf die Mühlen der AfD ist, deshalb lässt man es laufen und ja, mit dem Ergebnis, dass sich vielfach junge Frauen aus dem öffentlichen Raum zurückziehen, das ist tatsächlich so. Silvester kenne ich in meinem eigenen Umfeld viele, die nicht mehr auf die Straße gehen und feiern gehen, sondern die bleiben zu Hause. Man zieht sich eher mehr zurück, passt mehr auf, man sucht Männer, die einen begleiten hierhin und dorthin. Also es hat sich schon etwas verändert und ich finde, das geht nicht. Und dazu kommt natürlich auch noch, was ganz unter der Decke ist mittlerweile, dass sich ein Großteil dieser Gewalt natürlich gegen geflüchtete Frauen richtet.
Was müsste geschehen? Andere und bessere und mehr Integrationskurse? Oder reicht das allein nicht aus?
Nein, das reicht allein nicht aus. Wir haben gute Integrationskurse. Also in Hessen beispielsweise haben wir nicht nur Integrationskurse, wir haben sogar Rechtsstaatsklassen, die fantastisch aufgebaut sind, meiner Meinung nach. Wir hatten Fernsehsendungen, Merhaba in arabischer Sprache, auch in anderen Sprachen, die Geflüchtete sehr gut darauf vorbereitet haben, wie man sich hier benimmt, was man hier macht, nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern insgesamt. Aber das Problem ist, dass in vielen Kursen diejenigen, die sie wahrnehmen, nach ein, zwei Sitzungen deutlich zurückgeht. Das heißt, man fängt mit 20 Leuten an und dann sind nach zwei Sitzungen nur noch zwei da. Aber weil alles outgesourced ist, geben die Betreiber dieser Kurse, die Anbieter, eben nicht an, dass die mehr oder weniger zusammengebrochen sind, aus Eigeninteresse. Ja, ein Kurs, der nicht stattfindet, wo die Leute nicht mehr kommen, der kann nicht abgerechnet werden. Aber man möchte ja die Referenten bezahlen, man möchte auch jetzt nicht sich das Geld entgehen lassen. Das heißt, man sagt nicht, nee, das hat nicht funktioniert. Aber unter der Hand hört man ja permanent, dass diese Kurse nicht funktionieren, weil die Leute nicht mehr kommen. Und so sind denn diese tollen Konzepte eigentlich vergebens, weil sie nicht angehört werden. Und auf der anderen Seite reicht natürlich auch ein Kurs nicht wirklich aus, um eine langjährige Sozialisation innerhalb von wenigen Monaten umzudrehen. Dazu braucht es auch die Einwilligung derjenigen. Die müssen sagen, okay, wir sind hier in Deutschland, nicht mehr in Afghanistan, in Syrien oder sonst wo. Hier herrschen andere Regeln. Wir möchten lernen, wie diese Regeln sind und wir sind bereit, uns an alle diese Regeln zu halten. Egal, ob wir das jetzt in unserem tiefsten Herzen alles verstanden haben oder für richtig halten, aber es muss das Einverständnis da sein, dass man sich daran hält. Und das ist vielfach nicht der Fall. Das liegt auch daran, dass viele dieser jungen Leute aus Gesellschaften kommen, in denen Regeln mit Gewalt durchgesetzt werden. Ja, in denen man sofort im Gefängnis landet, zusammengeschlagen wird, ermordet werden kann. Also wenn man ein Mädchen sexuell bedrängt, dann kann es passieren, dass die Familie einen umbringt. Ja, und das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir haben hier einen Rechtsstaat, ein relativ liberales juristisches System. Und für viele ist das lächerlich. Ja, für viele ist das keine Abschreckung. Die sagen, ja, ich kann doch hier eigentlich machen, was ich will. Warum muss ich mich an irgendetwas halten, wenn mir doch ohnehin nichts passiert? Da muss man, glaube ich, nochmal andere Konzepte entwickeln. Man muss sich Gedanken machen, wie man durchdringt zu Leuten, die eigentlich eine Abwehrhaltung haben und bis wohin man diese Abwehr auch tolerieren möchte oder vielleicht auch nicht mehr.
Trotzdem, und das hat ja auch die Silvesternacht in Köln deutlich gemacht, hat man ja doch auch einige geschnappt. Man konnte einige erkennen. Es gab Prozesse. Das müsste ja auch eigentlich als Abschreckung dienen. Übergriffe, die zum Beispiel in Ägypten bei den Demonstrationen passiert sind, da ist danach niemand irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden. Also
ganz richtig.
Ich wollte sagen, die Polizei versucht ja den Dingen nachzugehen. Und wenn was angezeigt wird, dann wird ja auch erstmal ermittelt und wird es versucht zumindest. Klar, viele kann man dann nicht ausfindig machen.
Erstens können sie viele nicht ausfindig machen. Und zum Zweiten sind das ja oft Leute, die sehr jung sind. Und da kommt man mit einer Verwarnung davon. Da passiert nicht sonderlich viel. Also machen wir uns jetzt mal nichts vor. Das ist nicht sonderlich abschreckend. Das, was ich beabsichtigt habe mit meinen Einlassungen in den Medien, ist im Prinzip nichts anderes als ein Appell, sich doch noch mal genauer damit zu beschäftigen und vielleicht Maßnahmen zu entwickeln, die besser greifen. Nicht mehr und nicht weniger.
Und dann sind Sie eben, wie Sie auch schon sagten, dafür sehr kritisiert worden, auch unter Kollegen, auch Ethnologen, die gesagt haben, dass Sie sexuelle Gewalt gegen Frauen als Teil der Kultur arabischer Männer beschrieben haben. Was sagen Sie zu den Kritiken?
Ja, es gibt vor allem eine Kritik, die liebe ich besonders, von einem Kollegen, der in Ägypten gearbeitet hat. Der hat in der Zeitschrift Zenit einen Artikel geschrieben, in dem er eigentlich alles bestätigt hat, was ich gesagt habe. Beziehungsweise einen Satz hatte er noch, sagte, ja, es ist gar nicht so, dass eine Zunahme an sexueller Gewalt ist, weil ich gesagt habe, auch in Ägypten nimmt das eben zu. Aber im dritten Satz hat er gesagt, vielleicht ist es doch eine Zunahme. Also letztendlich auf der faktischen Ebene, das fand ich wirklich verblüffend, hat er nichts anderes gesagt, er hat es nur in andere Worte verpackt, als das, was ich gesagt habe. Hat dann mir aber dennoch vorgeworfen, dass ich populistisch argumentiere und alarmistisch und dass das alles in die falsche Ecke geht. Mit einigen meiner Kollegen aus meinem Fach verhält es sich so. Die empirischen Daten, die gesammelt werden, sind alle da. Und jeder weiß um die patriarchalischen Konditionierungen durch Sozialisation. Das betrifft auch beispielsweise Studien zur ländlichen Türkei oder alle diese ethnografischen Langzeitstudien kommen eigentlich nicht zu irgendeinem anderen Ergebnis. Nur möchte man das nicht in dieser Weise präsentieren, weil man Angst hat, dass dann die anderen, für die man ja eigentlich sich ins Zeug legt, für deren Akzeptanz, dass diese anderen, also Völker, Menschen außerhalb Europas, dass die stigmatisiert werden. Ja? Und das ist ein Dilemma meiner Disziplin, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Diese Disziplin ist ja angetreten, um einer kolonialen und auch später imperialistischen Haltung entgegenzuwirken, die da besagt, der Westen ist der Gipfel der Zivilisation, wir machen alles richtig und die anderen im Süden der Welt, im globalen Süden, die müssen das noch lernen, wie wir sind. Und da hat die Ethnologie gesagt, nein, jede Kultur darf nur aus sich selbst verstanden werden, der Kulturrelativismus, und jede Kultur ist gleich viel wert. Und daran hält man natürlich bis auf den heutigen Tag noch fest. Da bin ich d'accord, auch mit den Kollegen und Kolleginnen meiner Disziplin. Kultur ist kein holistischer Container. Ja? Man kann nicht sagen, in Syrien gibt es eine einzige Kultur oder in Ägypten.
Ja, sondern immer es gibt, viele.
Ja, es gibt Menschen, die in sehr unterschiedlichen Settings leben. Die können gebildet oder ungebildet sein, in der Stadt oder auf dem Land leben. Die können unterschiedlichen Religionen angehören, etc., etc. Also das mal vorweg. Dennoch gibt es natürlich etwas, was man vielleicht auch als normativen Mainstream bezeichnen kann. Der mag nicht überall gelten, ist ja bei uns auch nicht so, dass der überall gilt. Aber dieser normative Mainstream, der setzt sich zusammen A, natürlich aus kodifiziertem Recht und B, auch aus normativen Praxen und Überzeugungen. Das muss nicht immer deckungsgleich sein. Nehmen wir beispielsweise mal Syrien. In Syrien ist rechtlich gesehen, haben die Frauen einen ganz guten Stand, ja, weil sich das syrische Recht, vor allem die Verfassung, an internationalen Standards orientiert und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen betont wird. Im normativen und im tradierten Bereich ist das natürlich nicht der Fall. Vor allem, wenn wir in eine ländliche Region gehen, da ist von der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen nicht die Rede. Auch im Familienrecht ist nicht unbedingt die Rede von einer Gleichberechtigung, sondern da greifen auch religiöse Vorstellungen und die orientieren sich eher an einer Gleichwertigkeit, aber nicht an einer Gleichberechtigung. Das heißt, die Männer, sage ich jetzt mal übersetzt, haben doch deutliche Privilegien gegenüber den Frauen. Und dazu kommt eben auf der Ebene der gelebten Kultur, der Tradition, kommen die Vorstellungen von Scham und Ehre. Ganz dominant, gerade im arabischen Raum, aber auch darüber hinaus. Und die Konstruktionen von Scham und Ehre, die sind kulturell kodiert. Ja? Die Ehre einer Familie liegt zwischen den Beinen der Frauen, mehr oder weniger, symbolisch gesprochen. Das heißt, eine Frau darf keinen Sex vor der Ehe haben, natürlich auch keinen Sex außerhalb der Ehe. Sonst ist nicht nur ihr eigener Ruf ruiniert, sondern auch der Ruf ihrer gesamten Familie. Und das ist etwas sehr Spezielles. Das haben wir beispielsweise in Deutschland nicht. Ja, und wenn immer gesagt wird, ja, was soll das eigentlich sein, kulturell kodiert? Kulturell kodiert ist das, wofür man das Fach interkulturelle Kommunikation gebraucht hat, nämlich um zu verstehen, was in anderen kulturellen Settings eigentlich üblich ist. Das wird auch genutzt bis hin in die Wirtschaft. Ja? Also wenn man ein Wirtschaftsunternehmen aufbauen möchte, sei es in China, sei es in Ghana, dann schickt man die Manager in einen Kurs zur interkulturellen Kommunikation, dann weiß man, wie man da Geschäfte macht, damit man nicht sofort strandet. Und von daher, die Grundfrage ist, gibt es überhaupt so etwas wie kulturelle Kodierung? Und ich sage, selbstverständlich gibt es sie, obwohl Kultur eben nichts Hermetisches ist und auch unterschiedlich. Das ist der erste Punkt, den wir, glaube ich, in unserer Disziplin mal wirklich erörtern müssten. Und das zweite ist, die Verteidigung anderer Kulturen meint häufig, dass man patriarchalische Muster verteidigt. In allen Gesellschaften der Welt gibt es mittlerweile NGOs, die etwas einfordern, was universell Standard ist, nämlich die allgemeinen Menschenrechte und auch alle Zusatzerlasse der UN, beispielsweise das Dekret zur Eliminierung von jeder Art von Diskriminierung von Frauen. Das ist ein UN-Dekret, das ist von fast allen Staaten unterzeichnet und ratifiziert worden. Ausnahmen sind beispielsweise die USA, die haben es nicht ratifiziert. Mhm. Vatikanstaat und der Iran, da sehen wir gleich, das sind Staaten, in denen Religion eine wichtige Rolle spielt. Die haben es aus religiösen Gründen nicht gemacht. Aber das ist eine globale Matrix, an der sich nicht nur bei uns, sondern auch in den Ländern des globalen Südens die Menschen orientieren. Und da ist mein Vorwurf an einen Teil meiner Kollegen und Kolleginnen, dass sie sich verbünden mit den Erzreaktionären gegen die progressiven Leute, die sagen, wir brauchen Menschenrechtsstandards auch bei uns überall.
Sie die UN gerade angesprochen haben, die haben im Herbst auch eine große Studie rausgegeben, wo sie in 5 arabischen Ländern 10.000 Menschen befragt haben. Das bestätigt ihre These, dass Männer von patriarchalischen Denkmustern geprägt sind und dass die wichtigste Aufgabe der Frau ist, den Haushalt zu erledigen.
Richtig, genau.
Genau. Und die haben Befragungen gemacht in Ägypten, Marokko und Palästina und 2 weiteren Ländern.
Ganz genau. Also ich finde, zu leugnen, dass es diese Prägungen gibt, dass es solche Muster gibt, Traditionen gibt, Normen gibt, führt nicht weiter. Und das Zweite ist, es ist nicht im Sinne dieser Menschen, weil eben man sich dann mit all den Aktivistinnen und Aktivisten überwirft, die zum Teil ja unter ganz großen Opfern, unter Lebensgefahr für die Menschenrechte eintreten.
Sie haben Ihre Zunft angesprochen und das Dilemma, was interessant ist, dass eben dann negative Dinge vielleicht nicht so veröffentlicht werden, weil man ja eigentlich diejenigen, über die man geforscht hat, schützen will oder in einem positiven Licht darstellen lassen will, um eben dieses ungleiche Verhältnis abzubauen.
Richtig.
Wie sind Sie zur Ethnologie gekommen?
Mich haben andere Länder immer fasziniert. Ich habe schon als Jugendliche Reiseberichte gelesen und uralt Schinken aus den 40er Jahren über Asien und mir Bilder angeguckt und immer gedacht, oh, da will ich mal hin. Das war das eine, also schlichtweg Faszination für das Fremde. Das andere war, als linke Schülerin wollte ich natürlich das Unrecht in der Welt beenden helfen und dachte mir, Ethnologie ist bestimmt die Wissenschaft, mit der man den Imperialismus bekämpft, mit der man genau das tut, was die Ethnologie sich auf die Fahnen geschrieben hat, für globale Gerechtigkeit kämpft. Also ich wollte globale Gerechtigkeit.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Professor Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Sie haben dann aber vor der Ethnologie in Mainz Anthropologie, Soziologie, Kultur- und Politikwissenschaften und Pädagogik studiert. Das ist ja ein ganzer Strauß von Wissenschaften. Wie kam das?
Ach na ja, zur damaligen Zeit hat man ja noch studiert, ohne Begrenzung nach oben, ja, zeitlich, sondern mit dem Ziel auch, sich breites Wissen anzueignen. Ich habe sogar mal birmanische Sprache angefangen, bis ich festgestellt habe, ich bin überhaupt nicht begabt dafür. Und aber ich habe mich durch die Sozialwissenschaften sozusagen mal durchgehört. Mhm. Ja, und mal hier was besucht und mal da was besucht, was mir eigentlich zugutekommt, muss ich sagen. Man hat doch ein bisschen breiteres Wissen, wenn man auch mal andere Disziplinen sich angeschaut hat, als die, in der man dann letztendlich seinen Abschluss gemacht hat. Und das war eben damals noch anders möglich als heute. Heute ist man ja zeitlich doch ganz stark eingeschränkt, was ich bedauere. Wobei auf der anderen Seite viele meiner damaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen sind auch nach 20 Semestern noch nicht fertig gewesen. Und dann wird es irgendwann auch dramatisch, weil die Leute natürlich den Anschluss an alles verlieren. Also von daher bin ich jetzt keine Bologna-Gegnerin, aber ich fand das damals natürlich schön, dass man so eine freie Zeit hatte, in der man nach eigenem Interessen alles Mögliche sich an Wissen aneignen konnte.
Das heißt, Sie haben eine gute Erinnerung an Ihre Mainzer Studentenzeit.
Es war wunderbar, es war eine ganz wunderbare Zeit.
Sie haben dann verschiedene Stationen gemacht, über Passau, auch dann Professorin in Frankfurt geworden, 2008. Welche Bedingungen bietet Ihnen die Goethe-Universität, die Sie vielleicht anderswo nicht finden? Warum Frankfurt?
Sie haben ja angesprochen, ich kam aus Passau. Ich war an einer kleinen Universität in Bayern, die auch einen wirklich speziellen Charme hatte, da sie so klein war. Und unser Fach auch noch mal ein besonders kleines war, hatten wir ein ganz, ganz enges Verhältnis zu unseren Studierenden, also eine richtige Studien- und Lehrgemeinschaft. Aber so eine kleine Uni hat natürlich auch Limits, muss man ganz einfach sagen. Also gerade im Bereich der interdisziplinären Forschung war da nicht viel zu holen. Von daher hat mich das sehr gereizt, nach Frankfurt zu gehen. Frankfurt war und ist natürlich für die Geisteswissenschaften schon immer ein Zentrum gewesen, in dem interessante Ideen generiert worden sind, in dem interessante Menschen sind. So habe ich dann diesen Ruf nach Frankfurt wirklich gerne angenommen, ausgerechnet auch noch in das Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen, wo sehr breit im geisteswissenschaftlichen Sektor interdisziplinär zusammengearbeitet wurde zum Thema, wie bilden sich eigentlich Normen heraus und wie bilden sich auf der Grundlage von Normen Ordnungen heraus. Und da war natürlich mein Bereich, wie geht das denn eigentlich international? Um welche Normen handelt es sich denn? Und dann hat mir die Frankfurter Universität damals auch noch sehr gute Bedingungen, zumindest für eine gewisse Zeit geboten, nämlich Gelder für eine kleine Gruppe von Doktoranden und Doktorandinnen, die ich dann international besetzt habe. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Normen in der islamischen Welt. Wie verändern sie sich gerade? Also eine gegenwärtige Forschung. Was passiert im Iran? Was passiert in Nordafrika? Was passiert in Südostasien? Gibt es Verbindungen? Wir sind ja nicht mehr in einer Welt, in der ja jede Region isoliert vor sich hin lebt, sondern Ideen, Menschen, alles wandert ja. Das ist bis heute ja ein Schwerpunkt von mir. Wie passiert es eigentlich, dass sich Ideen, normative Konzepte, dass die grenzüberschreitend angeeignet werden? Und welche Ideen werden denn angeeignet?
Sie haben dann die Forschungsstelle Globaler Islam gegründet und leiten sie. Was macht die Forschungsstelle? Wie arbeitet sie?
Ja, die Forschungsstelle war ein Ergebnis einerseits des Umstandes, dass wir gemerkt haben, unsere Themen sind nachgefragt in der Gesellschaft, also sind nicht klassische Elfenbeinturm-Themen, die kein Mensch versteht, sondern das sind schon Themen, die interessieren viele Menschen. Und dann war 2014 natürlich noch etwas Besonderes. Es hat sich in Syrien ein sogenannter Islamischer Staat konstituiert, ein Milizenführer. Abu Bakr al-Baghdadi hat in einer Erklärung, in einer spektakulären, einen islamischen Staat ausgerufen. Das war das Ergebnis von blutigen Aushandlungsprozessen innerhalb mehrerer dschihadistischer Gruppierungen. Und dieser sogenannte Islamische Staat, der wurde ein Magnet für junge Leute weltweit, Muslime, aber auch Leute, die direkt in einen radikalen Islam hinein konvertiert sind, die sind nach Syrien gegangen und in den Irak, dort, wo sich dieses Staatsgebilde ausgebreitet hatte, sind sie hingegangen, um dort zu kämpfen und auch diesen Staat mit aufzubauen. Und von Anfang an war klar, da geschehen unglaubliche Menschenrechtsverletzungen, Folter, Morde, Versklavungen von Minderheiten, Sklavenmärkte regelrecht, vor allem mit jungen jesidischen Frauen. Und da war der Impuls, okay, jetzt gehen wir tatsächlich an die Öffentlichkeit. Wir haben aufgrund unserer Forschungen etwas dazu zu sagen. Wir können erklären, was da eigentlich passiert. Und wir haben ganz aktuelle Daten. Wir haben Leute, die in den Ländern arbeiten. Wir haben aber auch Leute, die hier in Deutschland mit Migrationshintergrund Muslime sind, die auch noch mal verstehen können, was passiert hier eigentlich in den Communities? Warum gehen die jetzt eigentlich alle dahin? In welchem Zustand befindet sich der Islam? Warum gibt es diese wahnsinnige Begeisterung für eine radikale Spielart, die überhaupt nicht mehr verständlich ist eigentlich? Und dann haben wir Ende November mit einer großen Konferenz zu Salafismus und Dschihadismus dieses Forschungszentrum ins Leben gerufen. Und das war eine gute Entscheidung.
Auch wenn das nur in Parenthese vom sogenannten Islamischen Staat nicht mehr viel hier zu hören ist in den Medien. Aber gerade vor wenigen Tagen ist wieder jemand hingerichtet worden, eine Geisel. Und dieses Video der Familie geschickt worden.
Ja, es ist nicht so, dass das Thema Dschihadismus jetzt gegessen wäre, sondern militärisch ist dieser IS weitgehend aufgerieben. Weitgehend, sage ich aber auch nur, weil er zum Teil in Afghanistan wieder auftaucht. Der ist auch nicht in Syrien und im Irak endgültig vernichtet, beileibe nicht. Und dann muss man einfach sehen, dass sich dschihadistische Gruppen sich auch relabeln. Es gibt ja auch andere dschihadistische Gruppen im Irak, die gibt es auch in Syrien. Bei uns werden die immer freundlich als Rebellen bezeichnet, aber diese Rebellen sind nichts anderes als konkurrierende dschihadistische Gruppen, meistens mit einem Al-Qaida-Background. Soweit zu dieser Region, aber auch weltweit. Wir haben immer noch Boko Haram, wir haben immer noch Abu Sayyaf. Wir haben dschihadistische Gruppen im Kaukasus und wir haben in Deutschland einen Höchststand an jungen Leuten, die sich in diesem salafistisch-dschihadistischen Milieu wohlfühlen.
Sie leiten ja das Forschungszentrum Globaler Islam. Was ist das für ein Team, was Sie da haben?
Das Zentrum selbst besteht vornehmlich aus jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen möglichen Ländern. Wir haben Muslime, wir haben Christen, wir haben Atheisten, wir haben auch Atheisten aus muslimischen Ländern, die froh sind, dass sie hier offen sagen können, dass sie Atheisten sind. Und wir haben Leute sehr unterschiedlicher politischer Einstellungen, von der Linken bis zur CDU. Also letztendlich ein sehr buntes Gemisch. Und ich sage immer, das ist ein bisschen ein Laboratorium. Weil wir so unterschiedlich sind, aber alle zusammenarbeiten wollen, müssen wir uns in einer guten Weise miteinander verständigen. Das heißt, natürlich sind inhaltliche Debatten immer erwünscht und die müssen auch sein. Aber wir haben ein kollegiales Verhältnis zueinander. Alle sind freundlich zueinander und wir feiern auch Feste miteinander. Ja, wir haben schon Fastenbrechen gefeiert. Wir haben aber auch Adventskaffee gemacht oder sonst irgendwas. Und wir feiern mit Alkohol und ohne Alkohol. Und es gibt Speisen, die halal sind oder die etwas anderes sind. Und jeder trägt irgendetwas dazu bei, damit das gut abläuft und wir die Situation als inspirierend empfinden. Also ich meine nicht die Minimalversion von Interkulturalität, dass man Konflikte ausräumt, sondern dass wir es als inspirierend empfinden. Und ich glaube, das gelingt uns. Ich finde das selber sehr spannend, was da passiert. Ich finde, dass wir spannende junge Leute haben. Und im Forschungszentrum haben wir auch die Möglichkeit, Kontakte mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, aber auch mit Aktivisten und Aktivistinnen im Bereich liberaler Islam aufzubauen. Und da bieten wir eben auch eine Plattform für liberale Muslime, ihre Ideen vorzustellen und mit uns zu diskutieren und mit anderen zu diskutieren. Also wir sind eben nicht nur eine wissenschaftliche Einrichtung und eine Transfereinrichtung von Wissen in die Gesellschaft hinein, sondern wir sind auch ein Labor, in dem Neues entwickelt werden kann.
Wir haben mit der Politik angefangen und würde gerne nochmal zur Politik zurückkommen, denn das Bundesinnenministerium hat kürzlich angekündigt, die Islamkonferenz ja weiterführen zu wollen. Im November soll sie wohl neu aufgestellt werden. Und in der 2017 abgelaufenen Arbeitsphase der Islamkonferenz waren in der Hauptsache Repräsentanten von Islamverbänden Mitglieder des Gremiums. Künftig will man die nicht organisierten Muslime stärker mit einbinden. Eine gute Maßnahme Ihrer Meinung nach?
Absolut. Ich votiere schon seit Jahren dafür, dass es nicht sein kann, dass nur die Vertreter der fundamentalistischen Verbände, so muss man das wohl sagen, dass die in der Islamkonferenz sprechen und mit der Politik verhandeln, ihre Themen setzen. Diese Verbände repräsentieren nur einen Teil, einen kleinen Teil der Muslime und Musliminnen in Deutschland. Alle anderen sind unorganisiert. Das kann man für einen Fehler halten. Ich denke auch, es wäre besser, wenn sich Leute organisieren würden. Aber nun ist es so, die meisten Muslime, die gut integriert sind, haben wahrlich anderes zu tun, als sich in einem religiösen Verein zu betätigen. Das wird mir auch immer wieder gesagt, wenn ich Freunden und Freundinnen sage, Mensch, organisiert euch doch. Ich glaube, die Politik braucht liberale Ansprechpartner. Heißt es ja, aber meine Güte, ich kann mich doch jetzt nicht auch noch meiner Freizeit mit Religion beschäftigen. Das ist meine Privatangelegenheit. Und ansonsten habe ich eine Familie, ich habe einen Freundeskreis, ich mache Sport, ich habe eine Arbeit. Also das, was alle Menschen hier haben. Und die Religion rangiert auch nicht auf Platz Nummer 1, sondern irgendwo unter ferner Liefen. Gut, und jetzt haben wir wenig organisiert im liberalen Bereich. Wir haben einige kleinere Gruppen. Es gibt da mittlerweile schon so ein bisschen Bewegung. Aber wir haben natürlich einige sehr sprechfähige muslimische Intellektuelle. Und die sollte man zumindest dazu nehmen. Und vor allem auch noch dann, wenn sie tatsächlich auch einen Organisierungsgrad schon hinbekommen haben. Das ist den Vertretern der Islamverbände überhaupt nicht recht. Ja, das ist völlig klar. Die protestieren jetzt schon im Vorfeld.
12 Jahre jetzt haben Sie, waren Sie alleine in der Islamkonferenz?
Ja, wobei in der ersten Runde waren Sie nicht alleine. Dann haben Sie ja alle anderen rausgemobbt und jetzt kommen die wieder rein. Das wird dann als Misserfolg verstanden. Ist vielleicht auch in gewisser Weise ein Misserfolg. Aber man muss auch schon sagen, dass die Arbeit dieser Verbände nicht sonderlich fruchtbar war. Also sie haben darin auch völlig versagt, einen Islam hier mit zu verankern, der tatsächlich kompatibel ist mit den Normen und Werten, die hier gelten. Sondern das, was man den Verbänden vorwerfen muss, außer ihrer wirklichen Machtpolitik, die sie permanent betreiben, ist, dass sie permanent eine Verschleierungskampagne laufen haben, wo unentwegt mit falschen Karten gespielt wird. Das kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen.
Zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, dass DITIB-Vertreter, nun, ich habe mich ja jahrelang mit DITIB beschäftigt, DITIB-Vertreter jahrelang immer wieder gesagt haben, sie haben eigentlich keine sonderlich starken Beziehungen zur Türkei, beziehungsweise sind nicht abhängig davon. Seien ganz normale deutsche Vereine. Das ist einfach gelogen. Ja, und das werfe ich diesen Islamverbänden vor, nicht nur DITIB, auch dem Zentralrat der Muslime, der ja äußerst bedenkliche Vereinigungen unter seinem Dach hat, die zum Teil mit vielen Gründen als Muslimbrudernah beschrieben werden, die zum Teil in der Tradition der grauen Wölfe stehen etc. Das wird alles verschleiert und verdeckt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so kann man doch keine Politik machen, indem man die Karten nicht auf den Tisch legt. So erwirbt man sich natürlich kein Vertrauen in der Bevölkerung.
Es soll dann im November eine Definition für den deutschen Islam erarbeitet werden. Ist das möglich?
Nein, so schnell ist das nicht möglich. Aber es ist ein immerhin ehrenvolles Unterfangen, dass man mal versucht, das zu definieren. Und ich würde aber dann auch erwarten, dass man nicht floskelhafte Bekenntnisse zum Grundgesetz macht und eigentlich nur die Religionsfreiheit meint, also den Artikel 4, sondern dass man sich auch mal äußert zu kritischen Punkten. Und ich meine jetzt auch kritischen Versen, die im Koran sind, kritischen Teilen, die in den islamischen Überlieferungen sind, die ja in den Freitagspredigten immer wieder hervorgekramt werden und die in den Verlautbarungen dieser Verbände immer wieder eine Rolle spielen. Aber da würde ich erwarten, dass man sich da auch mal einer Debatte stellt. Einer Debatte, die ja von den liberalen Muslimen die ganze Zeit gefordert wird. Und ich glaube, so kann man nur einen Prozess in Gang setzen, indem man dann auch den Eindruck erweckt, dass man es ernst meint. Das kann ja durchaus sein, dass es knirscht und knackt bei verschiedenen Vorstellungen. Aber darüber muss geredet werden. Die kann man nicht unter den Teppich kehren und hoffen, dass es keinem auffällt.
Also was muss geschehen in der Debatte? Eine Ehrlichkeit auf
allen
Seiten?
Ehrlichkeit, das ist das Wichtigste. Ich glaube, wenn wir nicht ehrlich sind, kommen wir nicht weiter. Und was aufhören muss, meiner Meinung nach, ist, dass jeder, der eine kritische Position äußert, sofort als islamophobisch abgestempelt wird. Das ist ja nichts anderes als der Versuch, eine offene Debatte zu verhindern. Das kann nicht Ziel sein, sondern die Karten müssen auf den Tisch. Und nehmen wir mal ein Feld, der Bereich der Kopftücher bei Kindern in der Schule, das Kinderkopftuch. Wir haben viel mehr Kinder, die mit Kopftüchern in die Schule geschickt wurden, als noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Und wir haben auch religiöses Mobbing von muslimischen Mädchen, die kein Kopftuch aufziehen. Das sind Probleme, da würde ich gerne mal hören, auch von den Vertretern der großen Verbände, wie sie das abstellen wollen.
Was kann denn die Ethnologie zu der Debatte beitragen?
Die Ethnologie kann sehr vieles dazu beitragen. Die Ethnologie hat eine tolle Methode, nämlich die teilnehmende Beobachtung. Das heißt, man arbeitet in der Ethnologie mit den Leuten direkt zusammen, nicht über sie von oben, sondern mit ihnen zusammen und erfährt natürlich alle Schattierungen von Meinungen, von Nöten auch, in denen Menschen stecken. Und da könnte die Ethnologie, wenn sie tatsächlich auch ein bisschen selbstkritisch ist, und könnte sie auch etwas dazu beitragen, tatsächlich zu vermitteln. Aber das würde voraussetzen, dass man nicht nur haltlos alle verteidigt und auch jede unsinnige Tradition verteidigt, sondern dass man auch sagt, liebe Leute, wir können vermitteln. Das heißt aber, wir müssen in zwei Richtungen vermitteln können, nicht nur in einer.